Liebe Gemeinde, welch ein schöner Anblick. Ich habe gestern Abend schon mal gespickt, um mich so ein bisschen so einzufühlen in die schönen Exponate, die wir hier sehen. Und alle so unterschiedlich. Es macht richtig Freude zu sehen, wie man in verschiedenen Ländern so unterschiedlich doch dann auch die Krippen darstellt. Und auch die Vielfalt, die aus Deutschland kommt, wunderbar. Das wird sicherlich nachher noch genau erklärt werden. 1562 haben die Jesuiten in Prag eine Weihnachtsdarstellung aufgestellt. Das war bis heute die allgemein erste Nennung einer Krippe im heutigen Sinn. Früher gab es auch schon welche, aber das hat noch nicht so eine Wirkung gehabt. Und heute sind Krippen aus dem adventlichen und weihnachtlichen Denken und Empfinden gar nicht mehr wegzudenken. Mehrere Stellen der Bibel bezeugen das, dass wir mit den Krippen zum Ausdruck bringen, Gott ist in die Welt gekommen. Gott wurde Mensch. Und der Sohn Gottes kam in diese Welt. Er, der König. Und wir haben auch heute Morgen schon gehört, aus Micha 5, Vers 1, dass auch Charles schon darauf hingewiesen worden ist, dieser König wird in Bethlehem geboren. Und eine weitere Stelle in Sacharja beschreibt das Kommen des Sohns. Es beschreibt dieses Kommen als Kommen des Königs. Du, Tochter Zion, freue dich. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. In den Evangelien ist das mit aufgenommen worden. Denn Jesus hat aufgrund dieser Stelle und weil das auch eine Prophetie war, seinen Jüngern befohlen, für ihn so ein Esel, ein Füllen, zu suchen und ihm zu bringen. Und es heißt in Matthäus 21 von Vers 1 an, als sie nun in der Nähe von Jerusalem kamen nach Bethphage, an den Ölberg sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht hin, das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Wenn euch jemand etwas anderes sagen wird, so sprechet, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, in Sacharja 9,9. Sage der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte. Und brachten die Eselin und das Füllen und legten die Kleider darauf und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die vor ihm voranging und nachfolgte, schrie, Hosianna, dem Sohn Davids. Gelobt seid ihr, da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Die Adventszeit lehrt uns, auf das Kommen Jesu zu warten. Dabei ist die Ankunft Jesu eine dreifache. Zunächst einmal ist es die Adventszeit, die die Wartezeit auf das Kommen Jesu als Menschen dieser Welt beschreibt, also die sogenannte Vorweihnachtszeit. Dann erinnert uns die Adventszeit aber auch an sein Kommen zu uns durch den Heiligen Geist, durch sein Wort. Unsere persönliche Beziehung zu Jesus, zu Gott, ist dadurch möglich gemacht worden. Der Geist Gottes sagt unserem Geist, dass wir seine Kinder sind. Aber es gehört dazu und das gehört auch mit zur Adventszeit, dass wir darauf achten, dass Jesus vor der Tür steht und anklopft. Und es ist einfach auch wichtig, dass wir die Tür aufmachen. Und nicht warten, dass irgendjemand die aufmacht, sondern dass ich sie öffne. In einer Kirche in London gibt es ein schönes Foto von diesem Vers aus Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und es ist bemerkenswert, wie man Jesus vor dieser Tür sieht und er anklopft. Man macht aber eine folgende Entdeckung bei diesem Bild. Diese Tür hat keinen Griff. Das ist unsere Lebenstür. Die ist nur von innen zu öffnen. Advent, warten auf Jesus, bedeutet auch, dass wir unsere Tür unseres Herzens aufmachen. Für Gott, für Jesus, der vor der Tür steht und anklopft. Und drittens erinnert uns diese Adventzeit daran, dass wir in der letzten Zeit leben, dass Jesus wiederkommt. Das haben wir heute Morgen auch schon aus dem Lukas-Text gehört. Gott hat einen Plan mit dieser Welt. Und wir dürfen uns darüber freuen. Und die Krippen, die wir hier sehen, sind eigentlich ein Ausdruck der Freude. Gott ist in diese Welt gekommen, er ist zu uns gekommen. Und selbst dann, wenn er jetzt wiederkommt, im dritten Aspekt, dass er sagt, ich werde wiederkommen, und da wird vorher etwas hier in der Welt passieren. Da werden die Gestirne durcheinander geraten, die Meere werden über die Ufer treten und wir werden als Menschen Angst bekommen. Was kommt denn da? Dann lesen wir dort, dass es heißt, dann richtet euren Kopf auf. Seid dankbar und freut euch, denn eure Erlösung naht. Der Erlöser kommt in diese Welt. Es ist schon sehr wichtig, dass wir einfach ein Stück daran denken, als Jesus in diese Welt kam und in Bethlehem geboren worden ist, da gab es in der gesamten damaligen Weltreich eine Empfindung, eine Emotion. Die Menschen suchten den Erlöser. Politiker haben ja manchmal so ein bisschen die Nase dafür, was so dran ist. Ja, also in der Regel. Nicht immer, aber in der Regel. Und das war dem Kaiser auch bewusst, dass so eine Erwartung bei den Menschen da ist. Sie hatten die Knechtschaft satt, die Unterdrückung. Sie suchten einen Erlöser. Und dann dachte er bei sich, das kann ja nur ich sein, der Kaiser Augustus. Und ließ auf seiner Münze mit seinem Konterfei draufdrucken, Erlöser der Welt. Aber unter seiner Regentschaft kam der wirkliche König, der wirkliche Erlöser, auf den die Menschen gewartet haben und auf den wir heute wieder warten. Die Adventszeit ist in einer gewissen Weise zu vergleichen mit einer Wartezeit, die wir in einem Wartezimmer verbringen zum Beispiel. Was uns erwartet, wen wir erwarten, prägt diese Wartezeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich im Wartezimmer des Zahnarztes sitze, dann prägt mich diese Zeit auch sehr. Wird's wehtun? Gut, man kann das ein bisschen betäuben, ja, aber unangenehm ist es. Wie sieht die Diagnose aus? Auf Gott zu warten, auf seine Ankunft zu warten, hat nichts mit Angst und Sorge zu tun, sondern mit Freude und Gottvertrauen. Der König kommt und er hilft. So heißt es da in Zacharia 9, Vers 9. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Jesus Christus, der Sohn Gottes, er kommt zuerst als Bräutigam. Der Ausruf hier bei Zacharia, siehe, dein König kommt zu dir, entspricht der alttestamentlichen Einleitung eines Traugottesdienstes. Und sehr oft spricht Gott durch seine Propheten von Braut und Bräutigam, wenn er sich mit dem Volk Israel oder mit der einzelnen Person einfach auch miteinander vergleicht. So kommt Gott zu seinem alttestamentlichen Bundesvolk als der, der um sie wirbt. der sie zurückerobern will. Auch zu uns kommt er als derjenige, der uns mit Liebe überwindet, der mit Liebe und Hilfe unsere Zuneigung, dann seine Zuneigung uns mitteilt. Das ist diese Liebe, die in den Krippen dann auch zum Ausdruck kommt. Gott wurde Mensch. Gott liebt uns sehr. Und stellen wir uns mal einen Menschen vor, den wir über alles lieben. Und Jens, nimm das mal, dieses Gefühl, und mach mal das mal 1000 oder noch mehr. Das ist das Gefühl, was Gott für uns, für mich und für dich hat an Liebe. Und deswegen sandte er seinen Sohn in diese Welt. Wenn der Bräutigam kommt, dann ist das kein Anstandsbesuch, keine Pflichtveranstaltung, sondern ein Fest, geprägt von Freude und Liebe. Aber der König, der kommt, der Sohn Gottes, er kommt auch als Gerechter. Gerechtigkeit im Alten Testament ist anders gefüllt als in unserem abendländischen Verständnis von Justitia. Recht sprechen zum Beispiel durch Strafe. Der Gerechte nach dem alttestamentlichen Verständnis kommt als derjenige, um das Unrichtige richtig zu machen. Das muss man begreifen, dass das, was falsch läuft, dass das wieder richtig gemacht wird. Dass Menschen, die unerlöst sind, in die Erlösung kommen. Die Gerechtigkeit Gottes für sein Volk bedeutet immer das Heil. Und so beschreibt Paulus in Römer 3,21 das erste Kommen Jesu mit der Aussage: Gott zeigt seine Gerechtigkeit in Jesus, um uns gerecht zu machen. Nicht zu bestrafen, sondern gerecht zu machen. Das Unrichtige richtig zu machen. Und so kommt er auch zu uns durch sein Wort, durch seinen Geist. Er kommt als derjenige, der von der Gerechtigkeit gibt, nicht derjenige, der Gerechtigkeit einfordert, sondern er macht uns durch seinen Tod am Kreuz eben gerecht vor Gott. Und auch bei seiner Wiederkunft kommt er für seine Gemeinde als derjenige, der im Gericht für sie eintritt. Er ist derjenige, der die Schuld und Sünde auf sich genommen hat. Und jeder, der an Jesus glaubt, darf wissen, dass seine Schuld und Sünde vergeben ist, dass er gerecht gemacht worden ist durch das kleine Kind, was eben geboren wurde, wo Gott eben Mensch wurde. Jesus Christus, der Sohn Gottes, und das ist das Dritte, kommt auch als König. Der Einzug Jesu in Jerusalem hat die Leute begeistert. Sie haben Zweige von den Bäumen runtergerissen, ihre Kleider ausgebreitet, um dem König den Weg zu ebnen. Und man fragt sich ein bisschen, ist denn so ein Eselfüll oder ein Maultier oder ein solches etwas kleineres Tier eigentlich würdig für einen König? Einige Übersetzungen schreiben, er kommt arm daher, auf dem Füllen einer Eselin. Kommt so ein König? Ja. Als David seinen Sohn Salomon einsetzte als König, hat er ihn auch auf einem Maultier reiten lassen. Und vielleicht hat Jesus daran gedacht und in Bezug gemacht und sagt, ich bin derjenige, der David nachfolgt auf dem Thron. Ich bin der König Israels. Ich bin der König aller Menschen. Und doch ist gerade dieser König, der so bescheiden eigentlich kommt, der so schwach scheint, derjenige, der Sanftmut und Herrschaft miteinander verbinden kann. Manche Menschen können den König nicht erkennen, weil wir den König mit den glaubenden Augen sehen müssen und auf Gottes Wort vertrauen müssen. Und Gottes Wort ist wahr. Das Alte Testament, die Propheten haben gesagt, er wird in Bethlehem geboren. Er reitet in die Stadt hinein auf einem Füllen, auf einem Esel. Und das wird in Sacharja und Micha 5 schon vorausgesagt. Und genauso wie das stimmt, wird auch das stimmen, wenn er wiederkommen wird und wird uns zu sich nehmen. Wenn einfach alles durcheinander gerät in dieser Welt, wird er sich als der wirklich mächtige König erweisen. Und gleichzeitig ist er der Sanftmütige, der uns nicht zwingt, der uns einfach die Freiheit schenkt, dieses Angebot anzunehmen, sein Kind zu sein. Er, der König, nutzt nicht seine Macht, sondern sagt, ich möchte, dass einfach die Verbindung zu mir und die Verbindung des Menschen zu Gott eine freiwillige ist. Aus dem Herzen heraus, aus der Liebe heraus, als eine Antwort auf die Liebe, die ich dem Menschen dann gebe. Und der vierte Aspekt ist, Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt als Helfer. 212 Mal wird im Alten Testament das Wort Helfer verwandt. Und dieses Wort steht für den Begriff Erlöser. Und bei Erlösung geht es um Befreiung. Befreit aus dem Machtbereich des Bösen. Befreit für ein Leben in der Anbetung Gottes. Der Heiland heilt die zerbrochenen Herzen. Der Heiland gibt die Kraft, um in diesem Leben leben zu können. Paulus hat das mal umschrieben in Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Bei der Luther-Übersetzung, bei den Älteren, kommt ein Komma und da steht noch Christus dahinter. Warum? Das hat Luther eingeführt. Weil er gedacht hat, es könnte ja jemand es nicht genau wissen, dass Christus gemeint ist. Also schreibe ich das Wort dahinter. Aber in der Grundsprache steht eigentlich, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Natürlich ist Christus Jesus Christus damit gemeint. Aber er schreibt es in dem Zusammenhang bei der Bedankung der Philipper, dass sie ihn finanziell unterstützt haben. Und es war auch nur, er hat ja nur den Philippern erlaubt, dass sie ihn finanziell unterstützen konnten. Und dann bei dem Weg, sich da zu bedanken, sagt er, ich kenne beides. Hoch sein und niedrig sein. Arm sein und reich sein. Durst und Hunger haben, aber auch gesättigt sein. Ich vermag das, der mich mächtig macht. Christus, das Kind in der Krippe, ist unser Helfer, ist unser Erlöser, ist aber auch derjenige, der uns täglich in unserem Leben und in unseren Situationen hilft und beisteht und auf den wir uns darin auch verlassen können. Wir dürfen unsere Sorgen ihm abgeben. Sorget nichts, sagt Paulus im gleichen Kapitel 4 in Vers 6, sondern lasset eure Sorgen mit Bitten und Flehen und mit Danksagung vor Gott kund werden. Und darin liegt das Geheimnis. Deswegen dürfen wir Danke sagen für Bethlehem, für die Geburt des Königs, der in Sanftmut kommt, in Armut kommt und doch die ganze Herrschaft in seiner Hand hält. Und für uns der Gerechte ist, der das Unrichtige richtig macht, der das Erlösungsbedürftige erlöst, der mir hilft in meiner Situation, in der ich bin. Und darüber dürfen wir uns eigentlich auch freuen, wenn wir an den Advent denken und an das vor uns bestehende Weihnachtsfest. Wilhelm Busch, der Pfarrer aus Essen, also nicht der Erfinder und Dichter von Max und Moritz, sondern der andere Wilhelm Busch, der hat mal zu Sacharja 9, Vers 9 ein paar Schlussgedanken gehabt. Er sagte, Advent, unser Herr will uns besuchen. Sind wir zu Hause? Um noch auf die Predigt zurückzugreifen, Jesus klopft an. Mache ich ihm auf? Advent, unser Herr klopft an. Machen wir ihm auf? Advent, unser Herr will uns Rettung bringen. Haben wir Zeit? unser Herr kommt. Wir könnten unsere Pläne noch ändern. Rechnen wir gerade in der Adventszeit mit Gott, dass er zu uns spricht, dass er uns im geistlichen Bereich weiterführen will, dass er uns segnen möchte, dass er unser Helfer ist, unser Ermutiger, der uns die Kraft für den Alltag gibt, der uns hilft in den schwierigen Situationen des Lebens, beruflich, gesundheitlich, in unseren Beziehungen. Wir dürfen ihm vertrauen, auf ihn warten, der einfach uns beschenken will. Denn er ist der König. Amen.